das Nachmittagsmagazin jeden Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr für Ihre Unterhaltung.
Es ist 13 Uhr an diesem Donnerstag, den 12.02. und ihr hört die Ulmer Freiheit. Ich bin Mia und mit mir im Studio ist Hanna.
Hallo!
Vor 40 Jahren, am 26.04.1986, ereignete sich einer der größten Unfälle in der Geschichte der Atomenergie, Tschernobyl. Aus gegebenem Anlass lässt sich im Stadthaus noch bis zum 25.05.2026 eine Fotoausstellung besuchen. Unter anderem werden auch die Innenansichten des Reaktors 4 zu sehen sein. Zudem stellt die Ausstellung die Frage nach zukünftigen Endlagern. Ob Ulm auch dazu gehören wird? Die Entscheidung wird voraussichtlich 2050 getroffen. Hanna, Angelina und ich waren gestern vor Ort und haben uns die Ausstellung angeschaut. Außerdem konnten wir mit Carla Nierath, Leiterin des Ulmer Stadthauses, sprechen. Dazu später mehr. Jetzt läuft hier erstmal ein bisschen Musik in der Ulmer Freiheit. Free 40 Jahre ist der größte Unfall in der Geschichte der Atomenergie jetzt schon her. Aber was steckt genau hinter Tschernobyl? Am 26. April 1986 trat in dem ukrainischen Atomkraftwerk der sogenannte Super-GAU, also der größte anzunehmende Unfall, ein. Denn in Block 4 des Kraftwerks kam es zur vollständigen Kernschmelze. Durch die daraus folgende Explosion wurde radioaktives Material in die Atmosphäre geschleudert. Dieses kontaminierte die gesamte Umgebung im Norden der Ukraine, aber auch Europa. Zwar ist das Gebiet um den Reaktor von Belarus teilweise wieder als besiedelbar erklärt, aber die Spätfolgen werden auch noch zehntausende Jahre bestehen bleiben. In den 80ern galt das Kernkraftwerk Tschernobyl als Musteranlage der Sowjetunion und zwischen 1970 und 1983 entstanden im Norden der Ukraine 4 Reaktorblöcke, die jeweils eine elektrische Bruttoleistung von 1000 Megawatt hatten. Was genau passiert ist, wäre jetzt eine ziemlich lange und komplizierte Erklärung, deswegen kurz gesagt. Es wurde ein Experiment an Reaktorblock 4 durchgeführt, bei dem den Arbeitern ein gravierender Fehler unterlief, der dann wiederum die Kernschmelze verursachte und die 2 Explosionen, die dann auch das radioaktive Material in der Luft freisetzten. Genau, kurz gesagt, hat das fehlerhafte Experiment den Super-GAU ausgelöst. Eine Atomkatastrophe, die auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse mit dem Höchstwert 7, also als katastrophaler Unfall, eingestuft wurde. 150.000 Quadratkilometer in Belarus, der Ukraine und Russland wurden durch den Reaktorunfall in Tschernobyl radioaktiv verseucht. In diesem Gebiet lebten damals 5 Millionen Menschen und mehr als 330.000 mussten davon evakuiert werden. Weitere 45.000 Quadratkilometer wurden auch in Europa radioaktiv belastet. Free FM. 1970 wurde das Kernkraftwerk Tschernobyl erbaut. Gleichzeitig wurde auch die Stadt Pripyat gegründet. Am 4. Februar 1970 ist ihr offizielles Gründungsdatum und im Jahr 1979 erhielt die Siedlung den Status einer Stadt. Pripyat wurde als Wohnort für die Arbeiter des ersten Atomkraftwerks der ukrainisch-sozialistischen Sowjetrepublik geplant. Ihren Namen erhielt die Stadt durch den Fluss, an dem sie gebaut wurde. Dieser heißt nämlich ebenfalls Pripyat. Der Großteil der Bewohner bestand aus Arbeitern und deren Familien. Das Durchschnittsalter der Stadt zum Zeitpunkt der Katastrophe von Tschernobyl lag bei ca. 26 Jahren und unter den ca. 50.000 Bewohnern und Bewohnerinnen befanden sich etwa 15.500 Kinder. Es war geplant, dass die Stadt sogar auf bis zu 80.000 Einwohner wachsen sollte. Weitere Reaktorblöcke im Kernkraftwerk waren im Bau und damit sollten auch weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. Pripyat war einst eine Stadt mit Sehenswürdigkeiten. Es gab einen Rummelplatz mit Riesenrad und Autoscooter. Es gab einen Schrottplatz, ein Schwimmbad, ein Hotel und sogar eine Kernenergieinstitut.
Der Rummelplatz hätte am 1. Mai eröffnet werden sollen, doch das geschah nicht mehr. Viele Bewohner litten nach der Katastrophe von Tschernobyl an den Spätfolgen der Strahlung und glaubten sehr lange, dass sie wieder nach Hause zurückkehren könnten. Deswegen stehen noch heute viele Gebäude so, wie sie damals verlassen wurden. Lange Zeit wurde das Gebiet um die Sperrzone bewacht und 2011 wurde das Gebiet um das Kraftwerk für den Tourismus eröffnet. Während der russischen Invasion in die Ukraine 2022 wurde das Gebiet zeitweise von Russland erobert. Bis heute wird sich die Frage gestellt, wie mit der Stadt umgegangen werden soll. Sie wird auf jeden Fall noch lange unbewohnbar bleiben. Für wie lange ist noch unklar. Außerdem ist Pripyat ein Mahnmal geworden und es gab Stimmen für die Aufnahme der Stadt in die Welterbeliste der UNESCO.
Ihr hört die Ulmer Freiheit auf der 102,6 und wie vorhin schon angekündigt waren wir, also Hanna, Angelina und ich, in der Ausstellung Tschernobyl und haben für euch ein paar Eindrücke gesammelt. Außerdem konnten wir mit Carla Nirat sprechen, die uns wirklich einiges über die Ausstellung im Stadthaus erzählen konnte. Wir hören uns mal die Einblicke des Museumsbesuchs an.
So, wir sind jetzt in der Ausstellung Tschernobyl und sprechen mit Carla Nirat über diese Ausstellung. Hallo Frau Nirat, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Danke, ich freue mich auch. Waren Sie an der Planung der Ausstellung beteiligt und wenn ja, wie?
Also ja, ich war an der Planung der Ausstellung beteiligt. Es war, glaube ich, ich kann es nicht beschwören, aber zu 99% meine Idee, dass wir so eine Ausstellung machen. Wir treffen uns einmal im Jahr, meine Kolleginnen und ich, die die Ausstellungen planen und sprechen einfach, was die nächsten Jahre so bringen und welche Themen wir haben wollen. Und wir suchen immer Themen, die für uns heute, jetzt, unsere jetzige Gesellschaft irgendwie relevant oder brisant sind, wo wir denken, davon müssen wir erzählen. Also uns geht es nicht so sehr um schöne Kunst, sondern uns geht's mehr um die brisanten Themen.
Um Kunst mit Bedeutung quasi.
Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Okay, dann würde ich auch nochmal fragen, was das Ziel dieser Ausstellung ist. Was möchten Sie mit dieser Ausstellung erreichen? Was sollen die Menschen aus dieser Ausstellung mitnehmen?
Wir wollen den Menschen erzählen, dass der Super-GAU von Tschernobyl, also der größte anzunehmende Atomunfall, den man sich damals vorstellen konnte, der ist jetzt 40 Jahre her, aber das heißt nicht, dass der in der Vergangenheit liegt. Wir wollen sagen, das ist noch heute präsent, nicht nur für die Menschen in der Ukraine oder an der Grenze zu Belarus, sondern es ist auch für uns hier in der westlicheren Welt und überhaupt auf dem ganzen Erdball ein präsentes Thema, eine ständige Bedrohung, die davon ausgeht, wenn der Mensch denkt, er kriegt was in den Griff, was er nicht in den Griff kriegt. Diese Gefahr, die so eine hoch gerüstete Technik mit sich bringt, wo man einfach nicht ermessen kann, wie schlimm die Folgen sind, wenn so eine Technik verunfallt oder wenn es da eine Havarie gibt. Das wollen wir einfach zeigen und sagen, lasst uns doch einfach vorsichtiger umgehen mit unserem Planeten und mit uns selbst und den vielen Generationen, die nach uns kommen.
Hat das Thema denn für Sie auch einen lokalen Hintergrund? Also ist es auch irgendwie was, was Ulm auch was angeht?
Ja, es geht Ulm auf jeden Fall was an. Erstens mal, als es den Atomunfall von Tschernobyl gab und die radioaktiv aufgeladene Wolke über Europa zog danach, ist auch über Baden-Württemberg und Bayern sehr viel radioaktiver Regen runtergekommen. Und also ich war da schon auf der Welt. Ihr ja noch nicht, aber ich war da schon auf der Welt und habe gelernt, oh, bei bestimmten Nahrungsmitteln muss man jetzt aufpassen, Pilze, Wildtiere, Bären aus dem Wald, also jetzt mal nicht einfach drauf losessen, sondern erstmal gucken, ob es da eine radioaktive Verseuchung gibt. Ja, also in meiner Generation ist das total präsent, das weiß jeder, was Tschernobyl bedeutet, der in meinem Alter ist, also jetzt so um die 60 rum. Wir haben aber auch hier 30 Kilometer von Ulm das Atomkraftwerk von Gundremmingen gehabt. Da sind die Kühltürme im letzten Oktober gesprengt worden. Das Atomkraftwerk ist abgeschaltet, aber radioaktiver Müll lagert dort immer noch. Und ich stelle mir einfach vor, Mensch, wäre sowas in Gundremmingen passiert, vielleicht nicht ganz genau der gleiche Unfall, aber sowas Ähnliches, dann wäre Ulm dran gewesen, wäre ganz Ulm evakuiert worden. Dann hätten wir alle unsere Wohnungen verloren. Dann hätten wir alle gucken müssen, wo wir unterkommen. Das muss man sich einfach mal klar machen. Es ist ja nur ein Glück, dass es uns nicht erwischt hat. Und ja, wo ich auch denke, wo wir einfach sehr bewusst damit umgehen müssen und nicht dran vorbei oder drüber hinweg gucken sollten, ist die Untersuchung der Schwäbischen Alb darauf hin, ob sie für ein Endlager in Frage kommt, für radioaktiv verseuchten Müll, das dann 1 Million Jahre Sicherheit bietet für die Menschen. Das ist für mich so ein unvorstellbares Ausmaß und so eine unvorstellbare Verantwortung, die die Menschen haben, die eine Entscheidung für so ein Endlager treffen müssen. Und das wird uns direkt vor den Grenzen unserer Stadt beschäftigen. Also vielleicht nicht mehr uns, aber unsere Enkelkinder.
Dann würde ich jetzt einmal an Mia weitergeben.
Genau, ich wollte nochmal auf die ganzen Fotos zurückkommen. Wir sind gerade durchgelaufen und es sind ja wirklich Fotos aus der Sperrzone dabei. Woher kommen die? Wer hat die gemacht?
Also wir haben verschiedene Fotografinnen und Fotografen angefragt, von denen wir wissen, dass sie davon umgetrieben werden, immer wieder zu schauen, wie sich die Sperrzone entwickelt, was da passiert. Die Sperrzone ist in gewisser Weise auch ein riesen Naturschutzgebiet geworden, in gewisser Weise, weil es dort eben kaum noch Menschen gibt. Das heißt, die Natur hat das Gebiet für sich selbst unter ihrer eigenen Kontrolle, Flora und Fauna. Und es gibt etliche sehr robuste Tierarten, die sich dort hervorragend anpassen können und gut vermehren und dort bestens leben. Das ist einfach ein biologisches Freilandexperiment, das es sonst nirgendwo auf diesem Erdball gibt.
Ich habe noch kurz eine Zwischenfrage und zwar zum nächsten Thema, was tatsächlich schon auf unserem Zettel steht. Wir haben Sie auch vorher schon gefragt, damit Sie ein bisschen Zeit haben, ob Sie vielleicht ein Bild haben in der Ausstellung, was einen besonderen Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat. Und ich würde diese Frage jetzt einfach mal erweitern, ob es vielleicht, wenn es ein Bild gibt, vielleicht sogar auch einen Künstler gibt, den Sie am interessantesten finden.
Sie sind ja alle ganz unterschiedlich, unsere Künstlerinnen und Künstler. Und jeder hat so einen ganz eigenen Blick. Deswegen würde ich da gar nicht sagen, die ist interessanter als der oder der ist tiefergehender als die. So würde ich das nicht betrachten. Aber tatsächlich sind das die Bilder ganz am Anfang der Ausstellung aus der Serie von Volker Kreidler. Die Serie heißt Dritte Landschaft. Mit Dritte Landschaft ist die Landschaft gemeint, die sich entfaltet, wenn der Mensch dort nicht mehr ist, wenn der Mensch keinen Einfluss mehr hat. Und ich habe diese Bilder vor vielen Jahren in einer Ausstellung in Karlsruhe gesehen. Und die haben mich total geflasht. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich gedacht habe, wir machen eine Tschernobyl-Ausstellung im Stadthaus.
Quasi die Idee da schon geboren.
Ich glaube, das war's, ja.
Okay, das ganze Atomenergiethema ist ja unglaublich politisch. Aber wenn dann wirklich ein Super-GAU passiert, dann betrifft es ja nicht nur die Politik, sondern eigentlich eine ganze Gesellschaft. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man sich so eine Ausstellung anschaut mit wirklich, ja, mit Fotos von Menschen, die da, ja, verwickelt waren, die betroffen waren. Und dann danach sagt, ja, also, das hat jetzt nichts mit mir gemacht, Atomenergie. Ist es für mich persönlich immer noch? Denken Sie, dass das so eine Ausstellung wirklich Einfluss auch auf politische Entscheidungen nehmen könnte?
Ich glaube nicht, dass eine Ausstellung oder ein Lied oder ein Roman oder ein Kunstwerk unmittelbar direkt Auswirkungen auf politische Entscheidungen hat. Ich glaube aber, dass das Zusammenwirken von Kultur, von Ausstellungen, von Berichterstattungen, von einer Haltung, die wir Menschen haben, von einer Haltung, mit der wir Menschen aufeinander zugehen und unsere Themen verhandeln. Ich glaube, durch das Zusammenwirken von all dem können wir schon auf Politik Einfluss nehmen. Ich hoffe es jedenfalls.
Ich wollte nur kurz erwähnen, das ist mir gerade noch eingefallen, ganz spontan, dass es ja jetzt der Vertrag zwischen Amerika und Russland ausgelaufen ist, der Atomwaffenvertrag. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie noch was, wo man einfach dran denken muss, wenn man aus dieser Ausstellung rauskommt. Und ich glaube, dass diese Ausstellung auf jeden Fall helfen kann, einfach dieses Thema wieder ein bisschen präsenter zu machen vielleicht.
Ja, ich hoffe es. Es ist jedenfalls unbedingt notwendig. Die Ausstellung bezieht sich jetzt auf die zivile Nutzung von Atomenergie. Und du hast jetzt gerade über die militärische Nutzung gesprochen. Aber letztlich, wenn wir sterben, ist es egal, ob wir aus zivilen oder aus militärischen Gründen sterben. Ich hoffe halt, wie viele es immer hoffen, dass diese herrschende Klasse, die so diese Männer, die ihren Finger so am auslösenden Knopf haben, dass denen allen klar ist, sie müssen auch dran glauben, wenn sie den Knopf auslösen.
Ja, das war das Gespräch mit Carla Nierath, Leiterin des Stadthauses. Und danach sind wir selbst auch noch durchs Stadthaus gelaufen und haben unsere Highlights gesammelt, aber hört selbst. So, wir sind noch in der Ausstellung Tschernobyl und ja, wir haben gerade eben mit Frau Nierath gesprochen. Jetzt wollen wir nochmal selber so ein bisschen zusammenfassen, was unsere Lieblingsbilder waren. Hanna, was war dein Lieblingsbild?
Also ich muss sagen, ich fand das Ende der Ausstellung richtig, richtig interessant. Da gab es eine Fotografin, deren Namen ich auch nicht gut aussprechen kann, denke ich. Das war die erste Fotografin, soweit ich weiß, die tatsächlich in dieses abgeschirmte Gebäude gehen konnte. Da ist quasi so ein Sarg drüber, so eine Schutzhülle, weil es da wirklich noch sehr viel Strahlung gibt und die hat da Fotos draus gemacht. Und soweit ich weiß, hat sie noch andere Fotos gemacht und da war tatsächlich ein Bild, was mich wirklich beeindruckt hat. Und ich weiß, glaube ich, auch gar nicht warum. Und zwar war das so einfach nur einen Innenraum, ich glaube, mit einem Fenster und einem Mann mit einem schwarzen Hut, der von hinten fotografiert war, der stand da drinnen. Mhm. Und wir haben dazu erfahren, dass das vermutlich jemand sein könnte, der da einfach nach seiner Vergangenheit sucht, weil die jüdische Bevölkerung auch häufig zurückgeht und da einfach nach den Wurzeln sucht. Das hat uns jedenfalls Frau Nierath erzählt. Und irgendwie hat mich dieses Bild sehr fasziniert, muss ich sagen. Was war was bei dir, Mira?
Bei mir war es auch was mit Menschen auf dem Foto. Ich finde das sehr interessant, natürlich auch diese ganzen Lost Places, die ganze Sperrzone zu sehen, wo wirklich keine Menschenseele ist. Aber es gibt eben einen Fotografen, den sehe ich hier gerade auch unten, der eben immer wieder zurück in die Sperrzone ist, um sozusagen die Fotos von den Menschen, die aus Tschernobyl flüchten mussten, aus der ganzen Sperrzone, der die dann gesucht hat, um was als Erinnerung zu haben. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, auch die ganzen Familien zu sehen. Da sind Hochzeitsfotos, da sind Schulklassen abgebildet. Ja, was, dass man halt sieht, da, ja, das sind wirklich Menschen.
Also was ich auch vor allem daran wichtig finde, und ich glaube, deswegen hat er es auch teilweise gemacht, er hat ja auch ein ganzes Archiv gemacht anscheinend mit ganz vielen von diesen Fotos. Und das hilft einfach wahnsinnig, die Menschen nicht zu vergessen, weil bei solchen großen Themen wird eben immer, also sehr häufig werden einfach die Menschen dahinter vergessen. Und wenn man die Gesichter sieht, dann wird einem richtig mulmig. Also ich stand vor diesen Bildern, die auch wirklich groß ausgedruckt wurden, um eben zu verhindern, dass man weggucken kann auch, glaube ich. Also für mich war das wirklich so ein, ja, man konnte einfach diese Menschen bei ihrem alltäglichen Leben beobachten und man hat sich einfach so viel besser reinversetzen können. Also ja, das fand ich auch sehr schön. Und ein anderes Bild, wozu ich auch noch einen Gedanken loswerden möchte. Es gab bei dem Lieblingsbild von Frau Nierath, das war ein Bild aus der Serie Dritte Landschaft. Das wurde uns schon erklärt. Die erste Landschaft war die Welt, bevor der Mensch existierte. Die zweite Landschaft ist dann quasi jetzt bei uns. Und die dritte Landschaft ist nach der Menschheit. Deswegen heißt diese Fotoreihe Dritte Landschaft, weil es da ja quasi gerade keine Menschen mehr gibt. Und das fand ich sehr interessant, weil da waren quasi diese Wohnungen zu sehen von Pripyat. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Die waren anscheinend richtig groß und modern und so. Und irgendwie hat mich das gerade voll angesprochen, weil ich bin ja jetzt in dem Alter, wo man quasi dauernd auf Wohnungssuche ist und wo man auch verstehen kann, also wenn ich dieses Angebot bekommen hätte, zieh irgendwo hin, wo es super günstig modernen Wohnraum gibt, wo du Dinge erreichen kannst. Ich denke, ich wäre da auch hingezogen, sag ich ehrlich.
Ja, ja, doch, das fand ich auch sehr beeindruckend. Auch natürlich dieser Freizeitpark, der einfach komplett verlassen dort ist und der nicht mal genutzt worden ist, weil er noch nicht eingeweiht worden ist, bevor eben dieser Reaktorunfall passierte. Ja, das ist verrückt.
Aber das Schöne an der Ausstellung finde ich auch, dass eben nicht diese typischen Bilder zu sehen sind. Ich habe ja vorhin schon erzählt im Vorgespräch, die einzigen Bilder, die ich so wirklich kannte, waren diese typischen Bilder vom Freizeitpark, weil sie eben auch diese Utopie, die sich in eine Dystopie verwandelt hat, widerspiegeln. Aber diese Fotos, die hat man einfach noch nicht gesehen. Das finde ich wahnsinnig toll. Und ich finde auch die Aufbereitung schön. Also für die Leute, die noch nicht hier waren, es gibt quasi zu vielen Bildern so in laminierten Kärtchen auf Sitzgelegenheiten gibt es so Erklärungen, was sie bedeuten sollen, damit man sich einfach viel mehr reinversetzen kann und auch den Hintergrund von den Bildern kennt. Und was ich sehr schön finde für ein Kunstmuseum ist tatsächlich die vielen Bänke. Weil ich finde, es ist wirklich schön, wenn man sich da vor die Bilder auch hinsetzen kann. Ich bin da sehr zufrieden mit.
Ja. 1A.
Ja, finde ich wirklich wichtig.
Zuletzt noch das mit der Endlagerung. Das finde ich auch unglaublich spannend, weil dieser ganze Atommüll muss ja wirklich eine Million Jahre sozusagen in einem Endlager sich befinden, bevor er dann nicht mehr gefährlich ist für uns. Und ich finde es so interessant, wie da, also in der Präsentation werden Lösungsansätze gezeigt, wie man sich mit diesen, also wie man sich mit den Menschen sozusagen verständigen kann in einer Million Jahre, damit die wissen, das handelt es sich um
einen Bereich, der radioaktiv verstrahlt ist.
Ja, genau, danke. Dass die Menschen das auch noch in 1 Million Jahren begreifen, das finde ich unglaublich interessant, weil natürlich 1 Million Jahre sind undenkbar lang.
Also nur kurz zur Einordnung, du sprichst quasi vom 3. Stockwerk, da geht es einfach nochmal um Lösungsansätze und die sind so auch fotografisch präsentiert. Gibt es da einen, den du besonders interessant findest?
Ja, natürlich. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Katzen. Also man überlegt sich, ob man Katzen züchten könnte, die sozusagen in der Nähe von radioaktiven Materialien sozusagen leuchten oder wirklich leuchten, damit die Menschheit Bescheid weiß, ja.
Also das ist quasi so ein Sci-Fi-Ansatz. Keiner von diesen Ansätzen ist ein wissenschaftlicher Ansatz, so wie ich das mitbekommen habe. Das sollen einfach so Ideen sein, die quasi in Form von Bildern präsentiert sind. Und dieses Katzenbild, von dem wir sprechen, das sind irgendwie, ich glaube, 3 Fotos von Katzen, die auch so ausgeleuchtet und mit Kabeln verbunden sind. Das sind wirklich interessante Bilder, finde ich. Ja, gut. Was anderes noch, ist euch unten, als wir reingekommen sind, diese Ruinen da aufgefallen? Diese... Wie Bauklötze sah das aus?
Weiß.
Ja, das fand ich auch sehr interessant. Also es gab eine Art Skulptur, glaube ich, bestehend aus einfach nur weiß angepinselten Klötzen. Und für mich wirkte das jetzt einfach, als wollte man diese verfallene Stadt nochmal so zeigen. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, stimmt.
Wollt ihr irgendwann Tschernobyl selbst besuchen und mit eigenen Augen das alles sehen?
Also ich muss sagen, nach dieser Ausstellung irgendwie viel mehr als vorher, weil vorher war das halt auch nicht so präsent bei mir und jetzt finde ich das echt auch wahnsinnig interessant, so durch diese ganzen Bilder. Und was mich auch sehr interessiert hat, ist diese sind vor allem die Tiere zum Beispiel auch da in der Nähe. Also es gibt auch einen kleinen Teil der Ausstellung, der einfach den Tieren gewidmet ist, die da jetzt leben. Und da gibt es ein paar Tiere, die anscheinend richtig gut mit der radioaktiven Strahlung zurechtkommen und die halt da richtig zufrieden leben und weit weg von diesen Menschen. Das würde mich auch interessieren und natürlich aber auch diese ganzen Ruinen.
Ja, ich habe da auch noch nie so richtig drüber nachgedacht, weil es für mich so irgendwie schon undenkbar ist, in so ein Gebiet sozusagen zu reisen und sich das anzuschauen. Aber klar, es ist interessant und wir haben ja auch hier diesen ganzen sozusagen Tourismus gesehen auf Fotos, wie Menschen da wirklich hingefahren sind, auch schon weitaus früher. Ja, natürlich, das ist mit einer Gefahr verbunden, der man sich da ausgibt, aber es ist interessant, das stimmt.
Was ist mit dir?
Ich würde gerne, es war mein Childhood-Traum, also Kindheit, ich wollte die ganze Zeit das irgendwann besuchen, weil ich finde das voll interessant, also dieses ganze Thema, was passiert ist, warum ist es passiert und wie sieht es aus jetzt gerade. Also Welt ohne Menschen, Imagine.
Ja, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen anregend für die Fantasie, weil man, also ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie ein Buch gelesen, was damit zu tun hatte oder hat sich Gedanken gemacht, wie wäre die Welt ohne Menschen oder eine Utopie zum Beispiel, was wäre die perfekte Stadt, was wäre der perfekte Lebensraum für Menschen, also wie soll eine Stadt aussehen, wenn sie richtig perfekt geplant ist und so. Ich glaube, jeder hat sich darüber schon irgendwo ein bisschen Gedanken gemacht und das ist für mich auch wahnsinnig interessant jetzt so, wenn ich daran denke einfach. Was mir noch aufgefallen ist, ich finde, dass irgendwie in dem Haus, wo wir sind ja gerade im Stadthaus und das hat so große Fenster, aber ist komplett weiß eingerichtet, nur die Bilder stechen halt raus. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Zeitkapsel, als wäre man so einfach in dieser Zeit an diesem Ort. Und irgendwie finde ich, das ist ein sehr passender Ort, so diese Ausstellung zu machen.
Ja, das verstehe ich. Also ich bin ja jetzt nicht zum ersten Mal hier. Und dadurch, dass du nicht von hier bist, ist wahrscheinlich für dich was Neues. Aber ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch nochmal ganz neu auf.
Okay, also ich halte fest, wir können die Ausstellung auf jeden Fall empfehlen. Sie zeigt einfach, wie wichtig dieses Thema ist und dass wir halt, das ist einfach ein Thema, was wir einfach vergessen, auch in Deutschland, in unserem
sicheren oder relativ sicheren demokratischen Leben und mit unseren alltäglichen Problemen. Deswegen würde ich sagen, schaut euch diese Ausstellung an und lasst euch zurückversetzen.
Ich würde sagen, zusammenfassend kann man die Ausstellung auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, es ist immer super gut erklärt, eben in diesen ganzen Karteikarten fast, was zu sehen ist. Und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will, wenn es einen interessiert, dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr schöne Beschäftigung für ein Wochenende oder auch für einen Nachmittag. Genau.
Ich glaube, vor allem für einen regnerischen Nachmittag, an dem man sonst nicht so viel zu tun hat.
Ja, die Ausstellung war wirklich unglaublich informativ und interessant. Schaut sie euch gerne an. Sie ist noch bis zum 25.05.2026 im Stadthaus Ulm zu sehen. Vielen Dank an Carla Nierath, die uns durch die Ausstellung geführt hat. Es war wirklich sehr spannend.
Wir sind zurück im Studio und mein Name ist Valentina. Stellt euch vor, ihr steht draußen und wollt frische Luft schnappen, doch ihr wisst noch nicht, dass etwas Lebensbedrohliches in der Luft liegt. Radioaktive Strahlung ist zwar unsichtbar, schadet unserem Körper aber auf ganz viele verschiedene Arten. Die Strahlung hat so viel Energie, dass sie die Atome beschädigt, aus denen unser Körper besteht. Auch unsere DNA wird beschädigt, also quasi der Bauplan unserer Zellen. Unsere Zellen versuchen dann, diese Schäden zu reparieren. Aber wenn das nicht perfekt funktioniert, entstehen mutierte, also veränderte Zellen, die sich unkontrolliert teilen. Dadurch werden wir leider nicht zum Superhelden mit einzigartigen Fähigkeiten, sondern so entsteht Krebs. Das, was ihr gerade gehört habt, ist meine Vorstellung von einer Katastrophe, über die wir heute reden. Am 26. April 1986 kam es zu einem der schlimmsten Unfälle in der Arbeit mit Atomkraftwerken. In dem damals nagelneuen Kraftwerk Tschernobyl sollte ein Versuch durchgeführt werden. Das Kraftwerk war aber instabil und durch einen schnellen Anstieg der Energiefreisetzung ist der Reaktor kaputt gegangen. Die gespeicherte Wärme ist sehr schnell in das umgebende Kühlmittel gegangen, was dann quasi verdampfte. Der Druck im Reaktor ist extremst gestiegen und es kam zu einer Explosion. Diese hat dann vor allem in den ersten 10 Tagen viele radioaktive Stoffe freigesetzt, die sich dann weitläufig verteilt haben. Doch wie hat die sowjetische Führung darauf reagiert? Naja, erstmal gar nicht. Ihr hört jetzt dazu einen Ausschnitt aus der ARD-Audiothek von den SWR2-Nachrichten am 28. April. Also 2 Tage nach der Explosion in Tschernobyl.
Südwestfunk-Nachrichten.
In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Die Behörden wiesen darauf hin, dass Menschen nicht gefährdet seien. Als Ursache wird ein Defekt an einem sowjetischen Atomreaktor vermutet. Ein sowjetischer Atombombenversuch wird als Grund für die überhöhte Radioaktivität ausgeschlossen. Die Atomenergiebehörde in Moskau teilte der schwedischen Botschaft mit, sie wisse nichts von einem möglichen Zwischenfall in einem Kernkraftwerk, von dem sie in jedem Fall Kenntnis haben müsste.
So, aber was heißt das? Die Behörde aus Moskau hat gesagt, dass sie nichts über einen Zwischenfall wüsste. Aber schon am 26., also einen Tag vor den Nachrichten, wurde das Dorf Pripyat evakuiert. Die Folgen von dem Unfall sind gravierend. Ungefähr 50 Leute sind unmittelbar nach der Explosion an akuten Strahlenkrankheit verstorben. Wie viele Menschen insgesamt starben, ist nicht klar, weil langfristige Folgen wie Krebs- und Herz-Kreislauf-Probleme schwer zu erfassen sind. Außerdem ist ein 30 Kilometer großes Gebiet um das Kraftwerk heute eine Sperrzone. Und die Umgebung im 10 Kilometer Radius wird wegen extremster Kontaminierung für zehntausende Jahre unbewohnbar sein. Wie man mit dieser radioaktiven Ruine heute umgehen soll und wie viele Leute auch jetzt noch davon betroffen sind, ist immer noch offen. Vielleicht können wir das alles im Hinterkopf behalten, wenn die Diskussion wieder anfängt, ob wir auch unsere 3 ausgeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland doch vielleicht wieder einschalten sollten. Aber ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal alles auf uns wirken und lenken uns ab mit ein bisschen Musik.
Free FM.
Zurück zur Katastrophe von Tschernobyl. Diese hatte nicht nur unfassbare Auswirkungen auf die Ukraine und ihre Bevölkerung, sondern auch auf die ganze Welt. Zum Beispiel wurde wenige Wochen nach dem Unglück das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegründet. Allerdings gab es keinen grundlegenden Wandel in der Atompolitik durch die Katastrophe. Stattdessen wurde der Ausbau der Kernenergie fortgeführt. Allerdings konnte nicht jedes Kraftwerk in Betrieb genommen werden, da es massive Proteste gegen diese gab. Abgesehen von politischen Auswirkungen gab es auch Auswirkungen auf die Umwelt. Fütterungen von Nutztieren wurden bis nach den ersten Regenfällen
hinausgezögert. Frischmilch und Blattgemüse durfte nicht verkauft werden, wenn sie bestimmte Grenzwerte für Strahlungen überschritten. Und dies galt auch für Obst und Gemüse. Es wurden teilweise Lebensmittel im Wert von 3 Millionen D-Mark vernichtet. In den deutschen Waldgebieten kamen durch Regenfälle viele strahlende Stoffe in den Boden, weswegen auch Pilze und Wildfleisch teilweise stark belastet waren.
Tatsächlich sind heute noch deutsche Pilze, Waldbären und Wildtiere vergleichsweise hoch belastet. Das ist aber nicht unbedingt auf Tschernobyl zurückzuführen, sondern auch auf die Atomwaffentests der 1950er und 1960er Jahre. Wir haben hier in der Redaktion gefragt, ob jemand Berührungspunkte mit Themen hatte. Und tatsächlich hatte der Mann von Stella als Kind mitbekommen, wie die Nachbarn in einem Ulmer Ort teilweise mehrere Zentimeter Erde im Garten abtragen mussten, da diese zu hohe Strahlungswerte aufzeigten. In der BRD wurde das Thema aufgearbeitet und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen sowie politische Veränderungen herbeigeführt. In der DDR wurde die Bevölkerung jedoch durch falsche Meldungen beruhigt und erst 4 Tage nach dem Unfall wurde eine kurze Pressemitteilung der sowjetischen Nachrichtenagentur veröffentlicht. Wie die DDR mit der Katastrophe umging, das werden wir euch in den nächsten Abschnitten genauer erklären. Bis dahin gibt es noch eine kleine Musikpause.
Die ökologischen Folgen der Tschernobyl-Katastrophe werden sicherlich von vielen verstanden. Auch die politischen Folgen für die BRD sind sehr bekannt und prägen unsere Politik ja auch immer noch heute. Das Abschalten aller Atomkraftwerke, was ja geplant war bis 2022, war eine direkte Folge von Tschernobyl. Aber wie sieht das Ganze eigentlich beim sozialistischen Pardon der BRD aus? Wie ist die DDR mit der Krise umgegangen? Vor allem, da sie natürlich vor einem sehr großen politischen Problem stand. Immerhin war die UdSSR das Vorbild für die DDR und der enorme Prestigeverlust durch die Katastrophe oder Havarie, wie es in den offiziellen Dokumenten der Stasi genannt wird, gab Regimegegner natürlich sehr viel Munition. Der letzte Staatspräsident der UdSSR, Gorbatschow, nannte die Katastrophe auch den Sargnagel der Sowjetunion. Und die Stasi selbst sah lustigerweise die Krise nicht ganz so dramatisch. Laut Eigenaussagen bestehen keine gesundheitlichen Gefährdungen. Was sehr lustig ist. Zur Bekämpfung der Katastrophe wurden auch Instrumente aus dem NSW, also dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet, sprich dem Westen, herangebracht. Diese hätten sich in Bezug auf ihre Standhaftigkeit nicht bewährt. So sah das zumindest die Staatssicherheit. Tatsächlich beschäftigten sich viele der Dokumente, die man aus den Stasi-Vorräten hat, mit den wirtschaftlichen Folgen. Denn die BRD wollte keine verstrahlten Fahrzeuge oder Lebensmittel über ihre Landesgrenze lassen. Das wurde übrigens von der Stasi als willkürliche Schikane kommentiert. Umweltbewegungen, die sich daraus entwickelten, die gab es nicht nur in der BRD, sondern auch in der DDR und die wurden immer größer. Und manche versuchten sogar, mit dem Westen und den Grünen Kontakt aufzunehmen. Das wurde natürlich auch von der Stasi überwacht und auch mit Argwohn beäugt. Allgemein zeichnet sich in den Stasi-Akten ein Bild, dass die tatsächlichen ökologischen und gesundheitlichen Folgen eher kleingeredet wurden. Der tatsächliche Fokus der Stasi lag auf den politischen und wirtschaftlichen Folgen.
Free FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
Heutzutage ist nämlich die Nachbarstadt Pripyat eine Geisterstadt und auch das Zentrum der Sperrzone um Tschernobyl herum. Heutzutage leben noch mehrere tausend Personen in den Randgebieten, die sich geweigert hatten, das Gebiet zu verlassen oder zurückgezogen sind. Außerdem zählt Tschernobyl zu einem der 10 Orte mit den größten Umweltverschmutzungen weltweit. Heutzutage umgibt den Reaktorblock ein Sarkophag aus Beton und weiteren Schutzhüllen, um das Ausdringen von besonders radioaktiven Strahlungen zu verhindern. Im Februar 2025 kam es jedoch zum Beschuss von russischen Drohnen und der Sarkophag wurde schwer beschädigt. Während des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine wurde das Gebiet auch mehrfach umkämpft.
Unabhängig von den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen hat sich die Natur das Gebiet zurückgeholt und es bildeten sich verschiedene wilde Populationen von Hunden, Katzen und Wildtieren, die zwar teilweise hohe Strahlungsbelastungen aufweisen, aber dennoch ein relativ normales Leben führen. Heutzutage wird außerdem viel für das Gedenken an Tschernobyl getan. Außerdem wird Tschernobyl als Mahnmal gesehen und ist eine Erinnerung an die Folgen von Unfällen und Katastrophen mit Kernenergie. Die Thematik wird im ganzen kulturellen Bereich aufgefasst, ob nun in der Kunst, Musik oder im Film. Sogar Videospiele befassen sich mit Tschernobyl. Die Katastrophe wird die Menschheit auch noch lange begleiten, da das Gebiet immer noch radioaktiv belastet ist und es voraussichtlich auch noch sehr lange bleiben wird. Wie lange ist noch unbekannt. Es kann nur noch wenige Jahrzehnte oder bis zu Hunderten von Jahren dauern. Man weiß es nicht.
Der beste Sender in Ulm, weil da meine Mama ist.
Erst seit wenigen Jahrzehnten gibt es sie in Deutschland, die Atomkraft. Dennoch fallen insgesamt 30.000 Kubikmeter radioaktiver Müll an, der für viele hunderttausend Jahre sicher weggeschafft werden muss, damit die Radioaktivität der strahlenden Reststoffe auf ein ungefährliches Maß abnehmen kann. Viele Jahre wird es wohl noch dauern, bis man sich auf ein Endlager einigen kann. Die Entscheidung soll auch nochmal auf 2050 vertagt werden, was natürlich auch verständlich ist, denn es handelt sich um eine Entscheidung, die die Menschheit auch noch in einer Million Jahre beeinflussen wird. Und wer will für so etwas schon Verantwortung tragen? Bis ein Endlager gefunden ist, befindet sich der atomare Müll in Zwischenlagern, bis dann eben eine geeignete Region gefunden ist. Und Ulm gehört tatsächlich auch zu einer möglichen Endlagerungsstätte. Auf jeden Fall die Region rund um Ulm, aufgrund von günstigen geologischen Gelegenheiten. Gibt es auch andere Ideen, bei denen man den Müll nicht tief unten vergräbt? Ja, tatsächlich, aber die sind ziemlich unrealistisch. Eine davon wäre beispielsweise, den Müll im Meer zu versenken. Denn wenn sich die Radioaktivität gleichmäßig im Meer verteilt, wäre sie so stark verdünnt, dass die Dosis medizinisch vertretbar wäre. Die Schwierigkeit ist aber, dass sich der Müll gleichmäßig verteilt. Das ist nämlich bis jetzt tatsächlich noch nie passiert. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich geringe Radioaktivität in der Nahrungskette anreichert und so am Ende wieder zu uns gelangt. Alles ins All schießen wäre auch eine Idee und da wird, glaube ich, klar, dass das Vergraben des atomaren Mülls wohl am realistischsten erscheint. Wenn ich das Wort Super-GAU höre, dann muss ich immer an ein Buch denken, das ich mit 9 oder 10 Jahren gelesen habe. Und zwar Die Wolke von Gudrun Pausewang, das sich an dem katastrophalen Reaktorunglück von Tschernobyl orientiert. Und zwar spielt es in Westdeutschland nach der Wiedervereinigung, um genau zu sein, nahe des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld. Dieser Super-GAU ist fiktiv, aber das Buch zeigt sehr gut, dass diese Fiktion nicht undenkbar ist und dass auch wir in Deutschland nicht sicher vor einem Super-GAU sind. Die Wolke erzählt die Geschichte der 14-jährigen Jana Bertha und ihrer Flucht vor der großen dunklen Wolke. Jana Bertha durchlebt einen ganz normalen Schulalltag in den 90ern, als plötzlich die Nachricht eines Reaktorunfalls in unmittelbarer Nähe den Alltag stillstehen lässt. Der einzige Ausweg ist die Flucht, jedoch sind ihre Eltern derzeit im Urlaub und damit muss Jana auch noch Verantwortung für ihren kleinen Bruder übernehmen. Als einziger Ausweg erscheint ihr daher eine Flucht mit dem Fahrrad. Noch auf der Flucht verliert sie ihren Bruder an einem Unfall und auch ihre Eltern sterben an den Folgen des Reaktorunfalls. Um Jana steht es lange Zeit nicht gut, denn sie leidet selbst an den Folgen der radioaktiven Strahlung und landet im Lazarett. Bei Verwandten findet sie selbst nach ihrem Leiden erstmal Unterschlupf, bleibt dort jedoch nicht lange, weil sie sich dann schließlich dazu entscheidet, in ihr zerstörtes Heimatdorf zurückzukehren. Ja, so viel zur Handlung von Die Wolke von Gudrun Pausewang. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen zu lesen, weil es nochmal Seiten und Gefahren der Atomkraftwerke beleuchtet, an die man vielleicht nicht immer denkt. Mich hat es auf jeden Fall sehr abgeschreckt, als ich es zum ersten Mal gelesen habe.
Das war's auch schon mit unserer heutigen Ulmer Freiheit über die Atomkatastrophe Tschernobyl, die Stadt Pripyat und den heutigen Stand der Atomenergiegewinnung.
Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch einen wundervollen Feierabend. Für euch folgt jetzt pünktlich um 16 Uhr unsere Plattform, dieses Mal mit unserem Moderatoren Michael Drost und Gästen vom Jugendpreis.